Heute mal wieder zu Gast, unser Stammgast Sven Schmidt.
Klar haben wir aktuell eine Geldflut. Und klar treibt auch die Geldflut, also die Notenbanken drucken Geld, treibt natürlich Multiples, treibt Börsenbewertungen und ist natürlich auch wie ein Brandbeschleuniger für die Specs. Aber zu sagen, das Ergebnis spielt dann keine Rolle. Irgendwann musst du als Firma zumindest profitabel werden.
Bevor der Podcast losgeht, möchte ich ein wirklich großes Dankeschön loswerden. Ich glaube, mein Berufsleben wäre deutlich trüber mit all den Eventabsagen und Problemen, die wir in den letzten Monaten hatten, wenn wir nicht bei OMR Reviews so gut vorankommen würden. Aber wir kommen da einfach nur voran, weil uns Menschen, wie vielleicht viele Hörer, wie die 10, die ich gleich nenne, einfach helfen, indem sie Software bewerten, die sie kennen. Das ist wirklich gigantisch. Es hilft natürlich auch vielen anderen, aber es hilft uns, ein neues Geschäft aufzubauen. Das ist einfach für uns extrem viel wert. Hier arbeiten 150 Leute, alleine 20 an Reviews. Mittlerweile, es wächst immer mehr. Und ihr wisst ja, kauft keine Business-Software mehr, ohne nicht vorher nachzuschauen bei OMR Reviews, was andere Nutzer diese Software tagtäglich nutzen, darüber sagen, was sie gut und schlecht finden. Und die 10, die haben bei mir persönlich jetzt echt alle möglichen Gefallen gut. Wenn ihr mal zu OMR kommen wollt, ohne Ticket, irgendwas braucht, whatever, sagt mir Bescheid. Die 10, das ist die Weltrangliste der Top 10 OMR Reviews Geber. Ich bin einfach nur happy und möchte Danke sagen an Johannes Wiese, an Jan-Niklas Steg, an Andreas Malauen, Marc-Antoine Franke, Gleb Tritos, Serhat Kaya, Marco Meindorfer, Johanna Bellenberg, Henring Christophers, Manuel Wortmann. Wenn ihr mal was von OMR braucht, sagt jederzeit bitte Bescheid. Einige Wochen her, dass Sven zuletzt hier zu Gast war und gleichzeitig passiert einfach in der Welt, der Digitalwelt, der Marketingwelt wahnsinnig viel. Deswegen höchste Zeit, mal wieder einen Ritt zu starten durch die verschiedensten Themen. Wir haben gesprochen über Specs aus Deutschland oder aus Europa, aber auch aus Indonesien. Was hat das mit Deutschland zu tun? Über D2C, über Super-Influencer, über Sports-Sponsoring. Da gab es die große Nachricht von TeamViewer, haben wir natürlich darüber diskutiert. Wir haben nochmal das Thema Gorillas aufgegriffen. Da haben wir natürlich auch über den IPO von About You, der jetzt ja wahrscheinlich kommt, gesprochen. Also all die Themen, die gerade irgendwo anliegen. Direkt rein in den Podcast mit Sven. Auf geht's. Herzlich willkommen zum OMR-Podcast. Da ist er wieder, unser Stammgast Sven Schmidt. Und er hat einige Themen mitgebracht. Es passiert gerade so viel in der digitalen Welt, in der Börsenwelt. Sven, leg mal los. Was hat dich heute am meisten fasziniert?
Ja, erstmal moin Philipp. Vielen Dank für die Einladung. Ja, ist ja jeden Tag sozusagen, in Anführungsstrichen, schockiert mich eine Spec-Nachricht. Heute, ich glaube, es gestern in den USA ist das irgendwie gemeldet worden. Heute war es dann auch teilweise in deutschen Medien. Signa Sports, dir ja auch bekannt, Philipp, gehört zum Reich von, ich sag mal, René Benkö, dem österreichischen Immobilienmilliardär, Kaufhof Karstadt und so weiter. Und ist ja aus meiner Perspektive so eine Art Sammelsorium, Auffangbecken für E-Commerce-Firmen gemeint. Im Sportsegment soll einen 4 Milliarden Dollar Spec-IPO machen.
Das ist ja Wahnsinn. Es wäre ja mehr als der Börsenwert, der für About You erwartet wird.
Ich glaube, der Börsenwert von About You, ich glaube, der war ja mal so bei 3 Milliarden. Ich glaube, gegeben die neuen Multiples für Wachstumsfirmen, wird er sicherlich höher sein, dementsprechend. Aber es ist ja, glaube ich, auch der About You IPO. Das ist der IPO, von dem Tarek Müller nichts weiß, oder?
Ja, genau. Wir hatten ihn ja verschiedentlich gefragt, aber er wusste davon nichts. Nee. Also ich hoffe, dass er mittlerweile informiert wurde, ja, dass die Firma an die Börse geht.
Ist About You ist natürlich halt so groß, die haben halt eine Finance-Abteilung, die haben eine Legal-Abteilung. Und der Tarek hat so viel zu tun, ja. Und dann ist man einfach mal einmal nicht, ja, nur fix mit der Finance-Abteilung dabei, ja. Und schon gibt es ein IPO, ja. Also so ist das.
Also schöne Grüße an Tarek. Wir sollen darüber sprechen. Aber sag mal trotzdem, Signa Sports, das ist ja schon Planet Sports, verschiedene Firmen, die ich so damit verbinde, aber
ja, also halte ich gar nichts von. Also kann ich auch nur hier ganz klar sagen, alle kleinen Anleger, die sich eventuell überlegen, dort Aktien zu kaufen, Finger weg. Wieso halte ich davon nichts? Ich habe da auch so ein paar Insights mal mit Gründern gesprochen, die da verkauft haben. Zum Schluss ist das einfach nur ein Sammelsurium. Also, wie ich eben so ein bisschen bösartig gesagt, der Auffangbecken, da sind verschiedene E-Commerce-Firmen drin, aber die haben dann auch teilweise relativ wenig miteinander zu tun. Das sind auch verschiedene Marken, Fahrrad.de und so weiter. Und ich kann da eine Bewertung von 4 Milliarden nicht ansatzweise nachvollziehen. Wenn du eine Firma hast, eine Plattform, ein Top-Team, à la Zalando oder auch About You, dann kann man hohe Multiples durchaus nachvollziehen, weil die halt stark wachsen organisch und weil die auch exekutieren können. Wenn man zum Schluss letztendlich Firmen zusammenkauft, dann da fremdes Management reinsetzt. Ich glaube auch die Wachstumszahlen von Signa Sports, die waren immer relativ enttäuschend. Ich glaube, da sollte es ja auch schon mal einen Börsengang geben. Der Börsengang ist abgesagt worden, weil die KPIs nicht gestimmt haben, weil es wenig Interesse gab. Und klar wird Covid-19, also Corona, dafür Rückenwind gesorgt haben, auch bei deren Umsätzen, gerade das Thema Fahrräder, natürlich aktuell einen Boommarkt, aber dennoch, ja, ich glaube, das Vierfache des Handelsumsatzes für eine Firma, die letztendlich, ja, also kann ich vorne, hinten einfach nicht nachvollziehen.
Und ich hätte schon bei dir im Podcast bei Deutsche Startups gehört, da hattest du auch, sag mal, den Lilium-Spec, den es jetzt ja auch demnächst geben soll, da bist du auch noch nicht so ganz überzeugt von, ne?
Ja, ich habe gesagt, also wenn man seine Altersvorsorge vernichten will, würde ich empfehlen, ein bisschen Lilium-Aktien kaufen und ein bisschen Signa Sports-Aktien kaufen. Also für die Hörer, die Lilium nicht kennen, Lilium, die machen Flugtaxen so. Was ist ein Flugtaxi heute? Das ist ein Helikopter und im besten Falle zweimotorig mit 2 Piloten, dann dementsprechend auch unglaublich sicher. Und sogar solche Helikopter dürfen nicht über Großstädte fliegen. Also ein Helikopter, wenn man mal in Berlin an den Himmel schaut, sieht man da keine Helikopter. Das gleiche gilt auch für London und Paris. Wieso? Weil die Behörden sagen, so ein Helikopter stellt eine zu große Gefahr dar. Zum einen, wenn es zu einem Absturz kommen sollte, auch wenn der unwahrscheinlich ist, hast du gleich unglaubliche externe Effekte, nämlich der geht halt auf einer dicht besiedelten Gegend dann runter und hat dann noch, halt leider Gottes nicht, in Anführungsstrichen, nicht nur Piloten und Gäste potenziell tot, sondern halt auch noch Einwohner einer Stadt. So. Und die zweite Gefahr ist natürlich, ich lade so einen Helikopter in Anführungsstrichen als Terrorist mit Sprengstoff voll und fliegt ihn dann irgendwo rein. So. Aus diesem Grund siehst du bei deutschen Großstädten ja keine Helikopter und eigentlich auch kaum Flugzeuge. So. Und jetzt, was ist ein Flugtaxi? Ein Flugtaxi, so wie das jetzt Lilium, Volocopter und Co. positionieren, ist das die Zwangsbündelung aus einem elektrischen Antrieb, also jetzt kein, sag ich mal, kein Gasoline, sondern halt Akku und Co. und autonomen Fliegen. Also das sind eigentlich 2 Schritte, die dort aber zwangsgebündelt werden. Warum sage ich 2 Schritte? Theoretisch könnte man auch sagen, hier, ich baue für einen Helikopter einen elektrischen Antrieb und habe da ganz normal Piloten drin. So. Ob das dann wirklich besser ist, sei dahingestellt. Es gibt durchaus Argumente, die sagen, dass es unglaublich schwer ist, die Reichweite da mit Batterien darzustellen, auch aufgrund des Gewichtes der Batterien. So. Und dann kommt noch die Thematik autonomes Fliegen hinzu. Das jetzt beides zwangszubündeln oder beides parallel umzusetzen, vergrößert nur meines Erachtens die Komplexität. So. Das erstmal zum Produkt per se. Aber jetzt nehmen wir mal positiv an, das gelingt denen, das zu entwickeln. Dann ist die Frage, warum überhaupt solche Flugtaxen dann über deutsche Städten oder über dicht besiedelten Gebiet fliegen sollten, das erschließt sich mir nicht. Denn das Risiko ist ja viel größer als heutzutage mit einem Helikopter mit 2 Motoren und 2 Piloten. Denn wenn ich keinen Piloten mehr habe, können ja ganz normal Hacker dieses Flugtaxi übernehmen und dann ist jedes Flugtaxi eine potenzielle Waffe für Terroristen. Und zweitens glaube ich jetzt daran, dass das autonome Fliegen jetzt irgendwie sicherer ist als ein Helikopter mit 2 Piloten. Na, also wenn ich die Wahl hätte, setze ich mich lieber in den Helikopter mit den 2 Piloten. So. Und warum jetzt die Behörden, also die Regulatoren, das alles ändern sollten, also wenn die Gefahr größer wird statt kleiner, erschließt sich mir gar nicht. Daher habe ich das Produktrisiko, das regulatorische Risiko. Und dann kommt noch Punkt 3 und da gibt es auf LinkedIn eine schöne Diskussion zwischen Christoph Gerber, dem Gründer von Lieferando, und Frank Thelen, der über Freigeist bei Lilium investiert ist. Und da hat auch jemand das Deck, das Lilium Spec IPO Deck, was deutsche Startups exklusiv veröffentlicht hat, diskutiert und hat gesagt, die nehmen ja eine Auslastung an, das geht ja gar nicht. Also da sind Annahmen dabei, dass die Dinger de facto voll ausgelastet rund um die Uhr fliegen, vielleicht ein bisschen überspitzt, und dann sind die angeblich profitabel. Und das Lustige ist, du hast es ja, glaube ich, auch auf LinkedIn gesehen, Philipp, der Christoph Gerber hat dem Frank Thelen angeboten, um 100.000 Euro zu wetten und hat gesagt...
Das ist ein Wort.
Ja, ja, bei LinkedIn. Ja, das ist auf jeden Fall, zahlt jetzt mehr als das Abendessen. und hat gesagt, hier, ich glaube, in diesem Spec IPO-Deck von Lilium, das ist auch mal geil, du bringst, ist immer sehr einfach, so eine Geschichte zu erzählen, du hast aktuell nicht mal ein Produkt und sagst aber vorher, ich glaube, wahnsinnige Zahlen und unter anderem, glaube ich, 700 Millionen EBITDA im Jahre, ich glaube, 26, ich muss hier aufpassen, ja, ich glaube, im Jahre 2026, also in 5 Jahren, steht in diesem Deck von Lilium drin, sind da 700 Millionen. Und dann hat der Christoph Gerber geschrieben, lieber Frank, machen wir die Wette. 100.000 Euro für dich, wenn Lilium 50 Millionen Profit in 2026 macht. Wenn nicht, 100.000 Euro für mich. Das wären wohlgemerkt nur 7% vom Ziel, mit dem laut Börsenunterlagen geworben wird. Also statt 700 Millionen, sagt Christoph Gerber, wenn die 50 Millionen Gewinn machen. Darauf sagt Frank Thelen, Christoph Gerber, gerne. Ich bin wirklich vom Erfolg überzeugt. Das Produkt wird nach meiner persönlichen Einschätzung wie kommuniziert funktionieren. Ich würde es nur nicht am Gewinn festmachen. Das okay. ist eine geile Aussage. Das ist so ein bisschen so wie zu sagen, ja, Philipp Westermeier, du sagst, ich mache eine geile OMR-Konferenz. Das machst du ja auch jedes Mal. Geiles Festival mit geiler Bühne. Und dann sagst du zum Schluss, ja, aber jetzt an den Gästen auf der Bühne würde ich das nicht festmachen wollen. Also Wahnsinn. Also muss ganz klar sagen, ich habe das gelesen und gedacht, also wer um Himmels Willen, ja, also ist ja jedem in der deutschen Venture-Szene ist Transparenz, dass Frank Thelen, ja, erst verarscht er die Crowd und jetzt macht er das Gleiche auf einem anderen Niveau mit Lilium, dem Speck und den Kleinanlegern. Es ist ja offensichtlich, dass das die größte Bullshit-Bingo-Story aller Zeiten ist, mit aufgeblasenen Zahlen. Ja, wenn das irgendwie schon zerlegt wird auf LinkedIn in den Kommentaren, ja, ganz offensichtlich. Aber dann muss man doch einfach auf sowas nicht eingehen. Aber zu sagen, klar wetten wir, um dann zu sagen, aber nee, also 50 Millionen Gewinn, nee, also da will ich auf keinen Fall wetten, obwohl 700 Millionen vorhergesagt sind, das ist ja so unglaublich. Das ist ja wie auf dem 10-Meter-Brett springen, stehen und sagen, ich springe da jetzt runter. Und dann sagt jemand, wollen wir wetten? Dann sagst du, naja, lass mal wetten, aber ich springe vom 1-Meter-Block. So auf dem Niveau. Also Frank Thelen hat einmal gesagt, ich habe da unten Bowling-Cool. Und dann hat der Christoph Gerber gesagt, dann lass mal die Hose runter. Ja, und stattdessen waren da noch nicht mal Tischtennisbälle. Da waren Murmeln.
Naja, also ich bin gespannt. Wer ist eigentlich bei dem Spec, der sozusagen der Sponsor? Wer macht das?
Ich glaube, das so viele Namen. Ich wüsste das jetzt
rausrufen. Aber es ist eine amerikanische Firma, ne?
Also ist ein amerikanischer Spec, korrekt, ja. Und du musst ja auch sehen, der Spec-Boom, also für die Hörer, die sich damit jetzt vielleicht nicht täglich beschäftigen, Spec steht ja für Special Purpose Acquisition Company. Und da werden de facto Börsenmäntel an die Börse gebracht, die dann im Endeffekt eine Firma akquirieren sollen. Investoren committen dafür Geld. Im Fall einer Akquisition können Sie dann nochmal Ja oder Nein sagen. Also sozusagen für die Investoren ein zweistufiger Prozess, zumindest für die relevanten Investoren. So. Und das Specs haben per se unglaublich viele Anreizprobleme. Also zum einen erstens adverse Selektion. Wenn du eine klasse Firma bist, dann kannst du auch ein IPO so machen. Es ist ja auch viel besser, selbst IPO-ready zu sein, anstatt zu sagen, ich bin zwar nicht IPO-ready, aber ich mache jetzt gebe einen Spec an die Börse und dann klappt das schon irgendwie. Also die richtig guten Firmen, die sich auf den IPO vorbereiten, die machen den eigenen IPO. Damit sind die Firmen, die den Spec machen, sind bereit, an den Spec-Initiator viel abzugeben, damit sie dann über eine Hintertür an die Börse kommen. Erstens. Zweitens. Danach haben alle ein Interesse, dass das funktioniert. Die Banken wegen der Provision, der Spec-Initiator, weil er bis zu 20% abbekommt. Und natürlich die Firma, die sagt, super, jetzt kriege ich irgendwie noch Geld und werde irgendwie liquide. Das heißt, alle, die das machen, haben einen Anreiz, das Ding irgendwie durch die Spec-Tür zu schieben. Und das ist natürlich für Kleinanleger, man muss sich ja immer fragen, wo sitzt man in der Informationskette? Ja, wie sind die Anreizsysteme aufgestellt? Und daher ganz klar, Finger weg vom Spec von Signa Sports, Finger weg natürlich vom Lilium Spec, wenn auch nicht mal Frank Thelen, ja, noch nicht mal, also hast du eigentlich verstanden, warum das jetzt so öffentlich geäußert hat, Philipp?
Nee, wobei ich da mal eine Frage oder ein Gedanke, den ich jetzt zumindest nicht abwegig finde, dass diese Bewertung, also wir reden jetzt nicht über Ergebnisse oder sowas, aber dass die Bewertung vielleicht aufgrund der Gesamtsituation aktuell an den Börsen ja trotzdem funktionieren könnten. Also würde ich jetzt darauf wetten, also schon gar nicht über so viel Geld, aber auch generell wäre ich mir nicht sicher, ob nicht, unabhängig vom Ergebnis, ist ja auch meistens mittlerweile egal, zumindest in großen Teilen, ob das Ding nicht doch vielleicht irgendwie 3 Milliarden wert sein kann. Also
ja, aber das sind doch, also ganz offen, Ergebnis egal, das ist ja Voodoo Economics, von denen du da redest. Ich glaube, klar haben wir aktuell eine Geldflut. Und klar treibt auch die Geldflut, also die Notenbanken drucken Geld, treibt natürlich Multiples, treibt Börsenbewertungen und ist natürlich auch wie ein Brandbeschleuniger für die Specs. Aber zu sagen, das Ergebnis spielt dann keine Rolle. Irgendwann musst du als Firma zumindest profitabel werden und Cash generieren. Und klar, der WACC, also der Zinssatz, mit dem man die zukünftigen Cashflows, freien Cashflows diskontiert, der ist aktuell gering. Ja, alles kapiert, alles verstanden. Aber dennoch, ja, also zu sagen, ja, was anderes hat auch eine hohe Bewertung und daher kann das auch eine hohe Bewertung sein.
Aber wir erleben ja gerade, ich meine, wir hatten es gestern auch per WhatsApp hier in der Gruppe diskutiert, Clubhouse, ne? Ein Jahr nach Gründung, 4 Milliarden Übernahme.
Ja, aber abgelehnt. Das war. Nee. Also, Also, das, ob du meinst jetzt, ob hat Twitter hat angeblich 4 Milliarden für Clubhouse geboten und jetzt ist der Spin halt, Clubhouse hätte eine 4 Milliarden Übernahmeangebot abgelehnt und würde jetzt im Endeffekt eine Runde auf 4 Milliarden machen. Also, letztendlich nicht alles, was man in der Presse liest, sollte man glauben.
Klar, aber trotzdem die Bewertung von Clubhouse nach einem Jahr wohlgemerkt und jetzt keine überzeugende Performance, zumindest in Deutschland bislang in der Masse, ist jetzt irgendwie im Bereich von, naja, schon mehreren Milliarden. Also,
ja, aber
und Ergebnis ist natürlich ganz weit weg, ne?
Aber ein Riesenunterschied, ob eine Firma, die privat ist, eine Finanzierungsrunde macht, an der oftmals viele Bedingungen sind. Liquiditätspräferenz, Informationsrechte, Kontrolle, Board Seat, Pro-Rata-Rechte für die Zukunft, vielleicht sogar Super-Pro-Rata-Rechte. Das heißt, es ist was anderes zu sagen, wenn ich Liquiditätspräferenz habe mit Super-Pro-Rata-Rechten, dann bin ich zum einen abgesichert potenziell, zum anderen habe ich Optionsrechte. Das ist was anderes, als zu sagen, ich bin an der Börse 3 Milliarden wert und das ist halt ein reiner Common Share. Da hast du dann keine Absicherung. Das heißt, da vergleichst du so ein bisschen Äpfel mit Birnen.
Okay, also wobei es natürlich gerade wirklich überall Übertreibungen gibt. Wir hatten gestern irgendwie Clubhouse diskutiert. Es gibt diese Fintech-Firma Plaid in den USA, die Visa kaufen wollte und dann nicht zum Zuge gekommen ist. Einmal doppelte Bewertung innerhalb von, also überall, wo man hinguckt, poppen da ganz Sachen auf.
Also klar, wenn die US Fed, also die Notenbank in den USA, hat natürlich noch viel mehr Geld gedruckt als jetzt in Europa. Und das schlägt in den USA komplett durch. Ja, ich habe vor kurzem gelesen, in Florida und Co. haben teilweise jetzt die Mietwagen $500 am Tag gekostet. Das lasse ich jetzt mal unkommentiert. Klar, da kommt natürlich irgendwie gestiegene Nachfrage auf begrenztes Angebot. Mir ist schon klar. Aber scheinbar gibt es auch die Bereitschaft von Leuten, irgendwie $500 für einen Mietwagen auszugeben. Also da kommt wirklich alles zusammen. Klar, da gibt es in den USA viele Bewertungen, wo ich aus meiner Perspektive, ich bin ja jetzt auch, ich habe ja sozusagen den ersten, sage ich mal, ich habe den neuen Markt mitbekommen. Ich habe auch den ersten Nasdaq-Boom 99, 2000 mitbekommen, wo ich halt sage, wow, da geht mir die Kinnlade schon runter, ja, Punkt.
Und ich meine, nächstes Thema, du hast es auch hier mitgebracht in den Podcast, in Indonesien, ja, Travel-Firma, Traveloka, an der, glaube ich, Rocket schon seit Jahren größer beteiligt ist. Auch da gibt's jetzt irgendwie, ja, im Reisebereich, was jetzt ja gerade nicht der heißeste Bereich ist, auf einmal ein IPO.
Ja, klar, also es ist Traveloka.
Oder Spec, Entschuldigung, Spec, ne?
Ja, also Traveloka ist so eine Art Expedia in Südostasien. Und da ist Rocket beteiligt und da ist immer die These, dass über den Wohlstand oder über das Wachstum, das GDP-Wachstum in Südostasien damit halt auch die Reisetätigkeit steigt und die Ausgabebereitschaft für Reisen. Aber klar, natürlich auch durch Corona natürlich aktuell eigentlich eine schwierige Situation. Und auch Traveloka soll jetzt über einen SPAC ein IPO machen und ein SPAC, der unter anderem von Peter Thiel gefördert wird und soll 5 Milliarden Dollar wert sein. Und nach meinem Verständnis Rocket um die 20%. Ja, kann man sich ausrechnen, wenn das also wirklich so sein sollte und die Anteile wirklich liquide sind, dann wäre der Anteil von Rocket an Traveloka 1 Milliarde Dollar wert. Bei Traveloka kann man zumindest noch irgendwie sagen, okay, nach Corona ist ganz viel irgendwie Reiselust da, dann ist Traveloka in Südostasien sehr gut positioniert. Das ist, wie eben gesagt, ein Wachstumsmarkt und dann hat Traveloka da Skaleneffekte. Da kann man zumindest noch irgendwie herleiten, obwohl ich die 5 Milliarden auch ambitioniert finde.
Ja, aber super für die Leute, die noch bei Rocket investiert sind. Zumindest den Hedgefonds-Kollegen wird es freuen. John Singer ja. Oder so ist es, glaube ich, ne?
Ja,
Paul Singer,
ne? Elliot hat ja im Endeffekt, also für die Hörer, Oliver Samba hat ja entschieden, das Listing von Rocket rückgängig zu machen. Allerdings werden die immer noch im Freiverkehr gehandelt und ein relativ aggressiver amerikanischer Hedgefonds hat relativ viele Anteile aufgekauft. Oliver Samba muss jetzt, glaube ich, mindestens ein Jahr warten, bevor er mit denen einen neuen Preis ausmacht, weil er sonst das an alle zahlen müsste, ex post, das will er nicht. Und meines Erachtens, wenn man sich anguckt, welche Anteile Rocket noch gehalten hat, das waren ja auch nochmal Westwing und Co. und Traveloka. Ich glaube, das Portfolio von Rocket profitiert zum einen natürlich von den Corona-Rückenwinden, wie natürlich auch von den Börsenbewertungen. Das heißt, ich habe eben nochmal geguckt, ja, die Rocket-Aktie hat heute kaum reagiert auf die Mitteilung und notiert, glaube ich, mit so knappen 24 Euro. Ist immer ein bisschen die Frage, wie viele Anteile kann ich wirklich kaufen? Die Liquidität ist natürlich halt arg eingeschränkt, aber da ist der innere Wert sicherlich viel, 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 viel höher.
Und übrigens auch ganz lustig, das hast du auch bei Deutsche Startups vor kurzem mal erzählt, dass hier die Gründer von Good Game Studios aus Hamburg, zwei Brüder, die man gar nicht so häufig im Blick hat, obwohl die echt ein Monster-Ding da entwickelt haben mit Good Game, dass die auch, glaube ich, 3% an Rocket halten, ne?
Ja, ich glaube, die Kollegen haben ja Good Games Studios an so ein skandinavisches Gaming-Roll-Up-Vehicle verkauft, was in Skandinavien börsennotiert ist, sind dann dort, glaube ich, in den Aufsichtsrat gegangen und haben eigentlich ihre Anteile komplett rübergerollt zum großen Teil. Und ich glaube, diese Firma hat sich mega entwickelt durch, ich sag mal, EBITDA-Arbitrage. Du kaufst eine private Gaming-Firma für 6 bis 7 Mal EBITDA und dann ist sie auf einmal das 13-fache an der Börse wert. Inzwischen haben sich, glaube ich, dazu kommt noch eine Multiple-Expansion durch die neuen Bewertungen. Und dadurch haben die Kollegen halt das sehr, sehr clever gemacht und haben dann nach meinem Verständnis halt auch Rocket-Aktien gekauft mit der These, dass der innere Wert halt relevant größer sei als die Bewertung an der Börse. Und haben jetzt auch so viele Anteile gekauft. Also ist ja auch, wenn du halt mal so 3% hast, über 3 Millionen Anteile, kann man sich ja auch hier als Hörer ausrechnen, dass das dann auch, dann hat man auch genügend Skin in the Game, um dann mit Anwälten, Wirtschaftsprüfern und Co. Für deine Anteile einen guten Preis durchzudrücken. Mhm. Ist ja immer die Frage, wenn du jetzt für 10.000 Euro Anteile kaufst, musst du immer hoffen, dass es ein Angebot für alle gibt. Weil es sich dann nicht lohnt für dich, Anwälte und Co. anzuheuern. Wenn du aber halt so 100 Millionen im Portfolio in Rocket-Aktien hast, dann kann man halt auch ein bisschen Transaktionskosten in Kauf nehmen.
Und weiter geht's. Also ich meine, wir haben jetzt ja gerade über irgendwie Valuations gesprochen. Auch ein Thema, was komplett durch die Decke geht, ist diese sozusagen Mega-Influencer-D2C-Entwicklung. Also D2C generell als Thema. Ich glaube, irgendwie Marketing ist wahrscheinlich keine Frage gerade größer als, wie bekomme ich irgendwie mein Unternehmen D2C-mäßig aufgestellt. Also Nike macht das gerade vor, wie das funktioniert. Aber gerade in Kombination mit Mega-Influencern gibt es auf einmal ganz neue Konzepte, die echt ganz gut funktionieren.
Ja, ja, also ich habe es auch, also heute habe ich halt 3 Sachen wahrgenommen, wo ich gedacht habe, wow, ja, einmal, also das waren nur die Nachrichten von heute, Signa Sports und Traveloka und Skims, da muss ich jetzt auch fairerweise sagen, ist jetzt nicht so mein Fachbereich, das ist, glaube ich, so eine Art Frauenunterwäsche und zwar
von Kim Kardashian,
die ja so eine Mega-Influencerin ist, ja, wahrscheinlich den meisten Hörern viel besser bekannt als mir. Und die hat scheinbar mit ihrer Marke letztes Jahr 145 Millionen Dollar Umsatz gemacht und hat jetzt Geld aufgenommen auf einer Bewertung von 1,45 Milliarden, also 10-mal Umsatz, was jetzt für eine Handelsmarke in Anführungsstrichen ein durchaus ambitioniertes Multiple ist, wahrscheinlich getrieben durch Wachstum und Co. von Thrive Capital, das ist New Yorker, ich hätte eigentlich gesagt VC, in der Zwischenzeit muss man fast sagen, Growth Investor von dem Bruder, vom Schwiegersohn von Donald Trump, also einem der Kushner-Brüder. Und 154 Millionen Dollar haben die da reingesteckt. Und da habe ich natürlich sofort per WhatsApp an den Philipp geschickt. Philipp, wird Zeit, dass Westermeier und OMR auch für Männer so schicke Boxersports und von dir gepusht, oder?
Ja, auf jeden Fall. Kriege ich wahrscheinlich auch in so eine Bewertungsrange. Man merkt ja, was da gerade los ist. Und ich meine, ich kriege das Thema, also im Marketingbereich ist es vielleicht, glaube ich, wenig Trends, die gerade größer sind. Auch wenn man guckt, was da jetzt gerade passiert im deutschen Bereich, Capital Bra macht einen Eistee, Materia macht einen Rucksack, also auch deutsche sozusagen Influencer in allen Bereichen sind gerade aktiv und das klappt ja auch ganz gut, ne?
Ja, also klar, also ich glaube, die Logik hinter dem Deal aus Perspektive von Thrive ist es, dass scheinbar diese Marke überhaupt gar keine Marketingkosten groß braucht, um Kunden zu akquirieren. Also der CAC ist nahe null, weil halt Kim Kardashian über ihre Reichweite in den sozialen Netzwerken, also Twitter, Instagram und Co. und wahrscheinlich auch TikTok. TikTok wahrscheinlich auch teilweise. Da halt die Kunden halt so generiert. Und das ist natürlich ganz spannend. Ne? Was heißt das? Also es ist natürlich irgendwie für manche Medienfirmen, die früher der Gatekeeper waren und das dann natürlich auch sehr gut über Anzeigen und Content-Marketing monetarisiert haben. Für die ist das ein Problem, weil die dadurch umgangen werden. Und natürlich auch für, ich sag mal, ältere Marken in dem Segment auch ein Problem, weil der Umsatz kommt ja irgendwo her. Ja? Also andere Leute verlieren den dann halt. Und das zeigt dir halt wieder letztendlich das Ganze, in Anführungsstrichen, sorry für den Anglizismus, wie das ganze Playbook ja dort halt verändert wird. Aber natürlich auch die Bewertungen zeigen dir auch da, dass die Geldflut natürlich auch eine große Rolle spielt. Das ist daher nochmal, wie eben gesagt, der Brandbeschleuniger. Aber jetzt, Philipp, ohne Scheiß, ja, du hast ja gesagt, eigentlich müsste OMR Reebok kaufen und im Endeffekt hier OMR meets Reebok und dann noch irgendwie schön Social Media und Influencer. Also eigentlich müsstest du ja auch mit diversen Specs im Gespräch sein.
ist nicht so. Aber ich meine, was auf jeden Fall so ist.
Das heißt, du kannst das hier dementieren.
Ich kann das hier dementieren, ja.
Das heißt, der Fokus gilt weiter OMR Reviews.
Naja, ist so. Aber ich meine, wenn man jetzt wirklich Influencer ist, das ist genauso geil wie eine Aktie zu sein aktuell oder irgendwie, weil der Wert, ohne dass du viel tust, steigert sich einfach. Ich bin mir sicher, Kim Kardashian hat auch im letzten Jahr einfach überproportional mehr oder bessere Angebote bekommen. Die ganzen Cristiano Ronaldos, alle werden noch mal mehr bekommen haben, als sie ohnehin schon bekommen haben vor ein, zwei Jahren für ihre Posts oder für ihre, mittlerweile sind es ja keine Posts mehr, sondern macht ja eigentlich nur noch Kollaborationen. Also jeder Influencer, der eine gewisse Größe hat, macht ja keine einzelnen Kampagnen mehr, sondern er macht ja eigentlich nur noch irgendwie große eigene Produkte mit Brands zusammen. Aber das, was da bezahlt wird, was da jetzt gerade möglich ist, das ist immer noch, finde ich, underreported, wie das hier die Welt eigentlich umbaut. Ne?
Ja, klar. Wir haben gestern die Statistik gelesen, dass, glaube ich, jetzt natürlich auch durch Corona getrieben, die Handynutzung nochmal um 30% gestiegen ist. Oder also die Handynutzung im Sinne von online sein, über Apps oder auch im Browser nochmal um 30% gestiegen. Das heißt, letztendlich der Marktanteil dieser Kanäle auf Basis der gesamten Zeit eines Konsumenten hat nochmal zugenommen. Und da dann die Leute natürlich auf der Instagram-App, TikTok-App oder wo auch immer sind, werden dann auch die Influencer haben noch mehr Zeit, erreichen noch mehr Zeit vom Nutzer und teilweise natürlich auch mehr Follower. Und das in der Kombination, ja, sieht man das Ergebnis hier. Und dennoch geht dann natürlich schon so ein bisschen die Kinnlade runter. Und aber ich rede ja hier eigentlich mit dem Influencer. Ich weiß gar nicht, ich traue mich gar nicht mehr zu gucken, wie viele LinkedIn-Follower du hast, weil dann werde ich ja depressiv.
Ja, aber ich meine, du siehst selbst im B2B-Bereich mittlerweile, also wenn mir Clubhouse 1 gezeigt hat, ne, habe ich ja schon zu Lea vor kurzem im Podcast gesagt, wie krass amerikanische VCs irgendwie auf Aufmerksamkeit und Reichweite auch irgendwie abfahren. Was da gerade passiert, das ist ja, war ja lange Zeit getrieben wirklich von irgendwelchen VCs, die da irgendwie bei Clubhouse aktiv waren und alle da versucht haben, sozusagen ihre Aufmerksamkeit irgendwie zu steigern. Das ist also...
Ja, aber da muss man natürlich fairerweise sagen, ist ja so, der Job von VCs ist ja normalerweise Arbeitsfrühstück, kurz ins Office, Arbeitslunch, ja, Meetings machen und abends auf ein Event. Ja, das ist der normale Tagesablauf eines VCs. So, jetzt in Corona-Zeiten haben die alle eine Lebenskrise, ja, weil nur Zoom-Calls auf die Dauer ist ja auch ein bisschen langweilig. Und da war natürlich Clubhouse, war da ja im Endeffekt, das war ja sozusagen das neue Berlin-Mitte.
Ja, mal gucken, also mal gucken, ob es klappt, wie das da jetzt weitergeht. Wir sliden mal kurz in einen Hinweis hinein, und zwar ein Hinweis auf einen neuen Tarif von Vodafone. Insbesondere für Geschäftskunden gibt es den Smart Business Digital Tarif. Der richtet sich an Selbstständige, an Freiberufler, an halt Geschäftskunden jeglicher Art, die vor allen Dingen Flexibilität und einen guten Preis zu schätzen wissen. Der Preis heißt in dem Falle 17 Euro pro Monat. Man bekommt dann eine ganze Reihe von extra Features, zum Beispiel auch das My Office Number Feature. Also wenn man irgendwo anruft, wird es so aussehen, als wenn man von einer Festnetznummer angerufen wird und halt nicht von einer Handynummer. Kann man vielleicht gebrauchen, gerade im Homeoffice. Ansonsten gibt es 10 Gigabyte Datenvolumen. Es gibt eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze, inklusive europaweitem Roaming, High-Speed-Internet und so weiter und so weiter. Schaut am besten selber nach vodafone.de/business. Aber nochmal vielleicht als Letztes zu dem Thema Aufmerksamkeit. Ein Thema, wo man ja sieht, was dann doch am Ende auch im B2B-Bereich zum großen Teil zumindest Aufmerksamkeit scheinbar wert ist, fand ich, war bei der Teamviewer-Kiste. Teamviewer, also diese deutsche Firma aus, also wo kommen die nochmal her? Aus
Karlsruhe, glaube ich.
Karlsruhe? Ja, nee, von Karlsruhe. Göpping, genau. Ja. Ist, also ich sage mal ganz kurz, 8 Milliarden Market Cap, echt eine super coole deutsche Digitalfirma, eine halbe Milliarde Umsatz, ich glaube 170 Millionen Ergebnis so, Größenordnung, und machen halt so Remote-Steuerung von Computern, Fernsteuerung und Wartung von aller Arten von digitalen Geräten, ich glaube auch irgendwie Gabelstapler, alles, was man sich so vorstellen kann, können die digital warten, also macht irgendwie total viel Sinn. Und dass die jetzt auf einmal Trikotsponsor werden von Manchester United in der Nachfolge eines Automobilkonzerns, ja.
Die zahlen pro Jahr 55 Millionen Euro. Also ja, TeamViewer letztendlich B2B-Software natürlich jetzt auch durchaus, war ja in PE-Hand dann an die Börse gebracht worden. Der PE hatte das umgestellt von einem Lizenzmodell in ein Abo-Modell. Jetzt durch Corona natürlich auch profitiert, also Rückenwind, aber komparativ zu dem Wachstum eines Zooms letztendlich nicht so viel Wachstum letztes Jahr, ich glaube so um die 40%, also eine starke Wachstumszahl, aber gegeben die Sondersituation hätte man vielleicht auch mehr erwarten können. Zum Schluss ist es ja so, ob es nun Zoom ist oder TeamViewer oder ähnliche Firmen, also wir nutzen jetzt irgendwie bei Maschinensucher irgendwie Teams im Rahmen unserer Office-Lösung. Zum Schluss zwei Punkte, also A, das Produkt ist ja irgendwann relativ austauschbar. Ja, du kannst irgendwie einen Link verschicken, um dann Screensharing zu machen. Ich glaube, das ist das Hauptprodukt von TeamViewer. Und dafür gibt es ja jetzt in der Zwischenzeit auch schon Konkurrenzangebote und sicherlich differenzieren die sich teilweise über Schnelligkeit und so weiter, aber zum Schluss relativ ähnlich. Ja, und dann kommt es drauf an, ja, wie baue ich eine Marke auf, wie mache ich Kundenakquisition? Und warum kann ich dafür als Firma viel Geld ausgeben? Zum Schluss sind meine Cost of Goods Sold, also die COGS, ja, relativ gering. Das heißt, wenn ich jetzt einen neuen Enterprise-Vertrag mache mit einem DAX 30-Konzern zur Nutzung von TeamViewer, keine Ahnung, vielleicht im Jahr 2-3 Millionen Euro, dann habe ich wahrscheinlich zum einen natürlich ein bisschen Traffic-Kosten und zum anderen ein bisschen Betreuungskosten, aber wahrscheinlich habe ich 80% Marge auf dem Deal. So. Und das heißt, ich muss natürlich in der Lage sein, in einem Markt, der dann meines Erachtens relativ austauschbar wird. Klar, TeamViewer hat irgendwie meines Erachtens gekauft im Bereich Augmented Reality, um sich dort zu differenzieren, aber das ist im Endeffekt eher die Zukunft und nicht die Gegenwart. In der Gegenwart haben die ein Produkt, was man meines Erachtens, wo es sinnvoll ist, sich über Marke zu differenzieren. Denn zum Schluss ist das Zoom irgendwie durch PR, Rückenwind, wie auch immer, hervorragend gelungen. Und TeamViewer meines Erachtens nicht so stark komparativ. Und wenn ich also diese Logik habe, ich habe ein Produkt, was global funktioniert, was letztendlich ein horizontales Produkt ist, was also für jede Firma interessant ist, also jeder Firma ist ein etwaiger Kunde und was hohe COGS hat. Wenn man das in die drei Sachen zusammentut und ja auch die Distribution ist ja ein SaaS-Produkt, das heißt, ich brauche jetzt auch ich kann sofort in jedem Land das Produkt anbieten. Wenn man das alles nimmt, macht es halt total viel Sinn, ja, zu gucken, wie baue ich Marke auf. Und zum Schluss gibt es da natürlich meines Erachtens weniger Möglichkeiten, die da so attraktiv sind, wie das Trikot von Manchester United. Ja, ob die nun wirklich eine Milliarde Fans haben, sei mal dahingestellt, aber die Premier League, eine unglaubliche Reichweite, Manchester United, eine unglaubliche Fanbasis, und zwar eigentlich in allen für TeamViewer relevanten Ländern. Und damit kann TeamViewer zum einen, gewinnt man Aufmerksamkeit, man differenziert die Marke und man hat Signaling. Wir sind der Trikotsponsor von Manchester United. Vorher war das irgendwie Chevrolet.
Und, ja, ich verstehe das. Also, weißt du, was bei mir ein Trikot-Sponsorings, also ich verstehe diese Reichweiten. Klar, wenn man da jetzt sagt, irgendwie, wie viele Leute das dann immer sehen, die Einschaltquoten und dann alles, das ist alles gigantisch. Aber was mich immer so ganz stutzig macht bei der ganzen Trikot-Werbungskiste, ist halt, wenn man so den Test macht und sagt, okay, kannst du mir jetzt sagen, wer ist aktuell Trikot-Sponsor, sagen wir mal, von jetzt irgendwie Liverpool? Ja, oder kannst du mir, das weiß niemand, das ist immer, niemand kann das mir mal sagen. Also es ist immer so, ich teste das mal und habe das Gefühl, das ist komplett wertlos, weil selbst die härtesten Fußballfans wissen dann auch immer nicht.
Aber wer ist der Trikotsponsor von Bayern? Bayern München.
Ja, Bayern München. Ich hätte jetzt gesagt.
Oh, Philipp, Mist. Du darfst natürlich als Vodafone-Partner sozusagen das Wort gar nicht in den Mund nehmen. Ich vergaß, es ist so ein bisschen wie als Düsseldorfer redet man ja auch nicht über Köln.
Siehst du. Danke für die Rettung.
Also liebe Hörer, ja, Philipp ist dann doch eher ein
Hockey-Fan
als ein Fußball-Fan. Das kam jetzt hier raus. Wie die Kanzlerin ist er immer nur Fußball-Fan, wenn es gerade PR-wirksam notwendig ist.
Also
ja?
Bei Dortmund hätte ich es gewusst. Bei Dortmund hätte ich es tatsächlich mit 1-1 gewusst, weil das wirklich auch so dieses blaue Ding da drauf. Ja, okay. Das finde ich, aber
immerhin, jetzt hast du dich ja noch gerettet. Nein.
Aber sag mal ganz kurz eine andere Frage zu TeamViewer. Ja. Weil als ich das wahrgenommen habe, dachte ich im ersten Moment, dieses ganze Modell da jetzt zu werben, das richtet sich eigentlich in Wahrheit gar nicht an Endkunden, so wie du es gerade beschrieben hast, sondern in Wahrheit ist das mehr oder weniger ein Schrei nach Aufmerksamkeit oder vor allen Dingen gerichtet an Investoren, an die globale Anleger- und Investoren-Community. Denn ich meine, TeamViewer ist ja gerade im Vergleich zu Zoom, du hast ja gerade auch die Parallele gezogen, komplett unterbewertet. Also,
naja, ob TeamViewer jetzt komplett unterbewertet ist, wenn man die Wachstumsrate mit einbezieht, darüber kann man schon sehr kontrovers diskutieren. Und wenn man die Markenstärke von Zoom sich anguckt, wie auch immer diese Marke entstanden ist, ja, also muss man einfach sagen, man sagt ja nicht, man macht einen MS Teams Call, sondern generell oder einen WebEx Call, sondern das heißt, wir machen einen Zoom Call. Also die haben es ja geschafft, so wie ich sage ja nicht, ich gebe jetzt mal was in eine Suchmaschine ein und ich sage, ich google was. So sage ich sogar in Deutschland, ich mache jetzt einen Zoom-Call, obwohl ich dann einen MS-Teams-Call mache.
Aber nochmal ganz kurz die Zahlen für die Hörer, weil das jetzt ja nicht jeder so präsent hat. Ich habe es mir gerade nämlich einmal hier rausgegoogelt. Also, Zoom macht 4-mal mehr Ergebnis als TeamViewer. 4-mal mehr. Und die Bewertung von Zoom ist ungefähr im Bereich von 100 Milliarden und die von TeamViewer ist im Bereich von 7,5 Milliarden. Das ist ja schon, also da sagen wir mal, die Marken-
und Bekanntheitseffekte, die du da hast. Ich hab ja jetzt mehrfach gesagt, du musst natürlich auf die Wachstumsrate abstellen. Und das vierte Quartal von Zoom war 370% Wachstum gegenüber dem Vorjahr. 370% Wachstum. Und die haben im vierten Quartal haben die 900 Millionen Dollar Umsatz gemacht. Das heißt, die haben im vierten Quartal doppelt so viel Umsatz gemacht wie TeamViewer im gesamten letzten Jahr. Anders ausgedrückt, ja, deren Revenue Run Rate ist 8-mal höher als die von TeamViewer. 8-mal. Und wenn du jetzt mal 8-mal TeamViewer Market Cap nimmst und dann auch das Wachstumsbereinigt, weiß ich nicht, ob TeamViewer wirklich komparativ zu Zoom unterbewertet ist. Ich glaube, da können wir eine kontroverse Diskussion führen.
Okay. Also jedenfalls spannendes Thema. Ich hoffe, dass wir demnächst noch mit TeamViewer ein bisschen sprechen können, weil einfach, was sie da machen, die haben ja nicht nur jetzt Menü gemacht, die haben ja auch noch Formel 1 gemacht, irgendwie sind da irgendwie...
Ja, Formel 1 bin ich jetzt persönlich nicht so ein Fan von, weil ich glaube, das ist bei Vibe nicht so ein Signaling wie Menü die Brust und vor allem glaube ich auch, dass dieses Signaling ist jetzt schon 100% gegeben mit dem Trikot von Manchester United. Da brauche ich nicht additiv die Formel 1. Also die Formel 1, würde ich jetzt sagen, ist wahrscheinlich neigungsorientiert, aber... Neigungsorientiert, du weißt ja.
Das kenne ich von dir.
Ja, absolut. Also, naja, auch ich tappe ab und zu diese Falle.
Ja, leider. Also ich meine, es ist ja unsere gemeinsame Neigung, auch wenn du sie mir jetzt absprichst, weil ich nicht die Telekom mit Bayern München sofort verknüpft habe. Aber unsere Tokio-Reise, wir hätten sie gerne gemacht, ist wahrscheinlich jetzt auch hinfällig, ne? Oder ist de facto hinfällig, ne?
Ja, ja, vielleicht für die Hörer, der Philipp und ich wollten letztes Jahr nach Tokio zu den Olympischen Spielen fahren. Und dann haben wir es natürlich in dieses Jahr rübergerollt, in der Hoffnung, dass es dann auch für Zuschauer möglich ist. Und da hat, glaube ich, jetzt das Organisationskomitee bzw. die japanische Regierung entschieden, dass man aufgrund der Corona-Situation, dass eigentlich da nur die Sportler und sozusagen die Akkreditierten da einreisen dürfen. Und daher mussten wir da jetzt leider Gottes entsprechend die Reise absagen.
Aber ich habe genau, du wolltest es, glaube ich, schon Olympia, du bleibst Olympia trotzdem anderer Form, kann man sagen, treu und fängst dir wieder an mit neigungsorientiertem Verhalten.
Ja, ja, korrekt. Das, was ich gerade Teamviewer und Formel 1 unterstellt habe, der Formel 1 sozusagen des Formel 1 Sponsorings, ich war bei den Olympischen Spielen 2008 in Peking und 2012 in London und das war einfach gigantisch. Und jetzt ist ja der ehemalige Marketingchef, Marketingleiter von Fortuna Düsseldorf, Ex-Rocket-Mitarbeiter, der dann bei Manchester United war und, glaube ich, vorher bei BCG, also ein echter Topmann, der ist ja Geschäftsführer da von dieser, sage ich mal, Marketinggesellschaft vom Deutschen Olympischen Sportbund, also vom Nationalen Olympischen Komitee geworden, der Dr. Alexander Steinfort. Und über den haben wir jetzt die Möglichkeit bekommen, oder ich darf sozusagen da Geld ausgeben, und wir werden Maschinensucher wird letztendlich ein eigenes Team haben bei den Olympischen Spielen in Tokio.
Und was sind da für Athleten drin?
Also das eigenes Team ist jetzt ja, vielleicht mal kurz...
Also keine Nation, sondern Maschinensucher Nation.
Ja, ja, cool. Es wird ja schon oftmals in Bezug auf im GAFA davon gesprochen, dass die jetzt fast schon Nation States wären. Also sprich, da sagen Kritiker meines Erachtens berechtigt, dass manche Firmen so eine Größe angenommen haben und so eine Macht haben, dass sie de facto wie ein Staat agieren oder teilweise über einem Staat stehen. Ich glaube ja auch, Peter Thiel hat ja auch mal davon gesprochen, er wolle irgendwie vor Kalifornien im Meer einen Start machen. Also daher, das sehe ich persönlich sehr kritisch, und nicht, dass die Leute jetzt denken, Maschinensucher sei jetzt schon ein Nation State und würde sozusagen als Land bei den Olympischen Spielen antreten. Ich glaube, wenn ich da wäre, ja, dann wäre schon nicht schlecht. Nein, wir werden Partner und Partner des Deutschen Olympischen Sportbundes, Partner des Nationalen Olympischen Komitees, und werden da im Endeffekt zusammen mit denen 10 Sportler auswählen, die in Anführungsstrichen für uns antreten. Also da werden wir dann als Maschinensucher die zusammen präsentieren und sagen, hier, das sind die Sportler. Und wenn die da Medaillen gewinnen, dann machen die auch Videos für uns. Also letztendlich Sportler in Anführungsstrichen als Influencer für Maschinensucher. Die können wir jetzt noch nicht bekannt geben. Das hängt auch davon ab, dass die Qualifikation...
Aber deutsche Sportler oder?
Deutsche. Ist jetzt, muss man auch ganz klar sagen, ist jetzt kein Sponsorship mit dem japanischen Organisationskomitee oder mit dem IOC selbst, sondern halt da mit der deutschen Einheit, und dort werden wir Partner, und
aber okay, also du lässt ja am Ende dann nicht irgendwelche holländischen Hammerwerfer reinverhandeln, sondern du hast schon dann namhafte Leute.
Ja, ja, also ich sage ja, ich will ja auch in Anführungsstrichen, dass die Maschinensucher-Sportler eine Medaille gewinnen, und um jetzt auf die Sportart zurückzukommen, mit der du dich auskennst, also gucken wir schon, dass wir einen deutschen, dass wir einen Hockeyspieler haben und eine Hockeyspielerin, okay. Weil ja die deutschen Hockeymannschaften, die haben ja immer, dass eine von beiden eine Medaille gewinnt, ist ja schon fast sicher.
Wobei, also ich bin ja wirklich irgendwie, also kein Spieler, aber hier durch Hamburg irgendwie Fan geworden. Und verfolgt sogar auf der Zone ein bisschen. Die haben ja gerade, glaube ich, Hockey Nations League, haben sie gezeigt, waren in Argentinien und so, und haben so zweimal gewonnen, habe ich gesehen. Ja. Aber trotzdem, in den letzten Jahren waren die nicht so stabil. Aber die haben jetzt einen guten neuen Nationaltrainer hier aus Hamburg vom UAC, von dem alten Moorfürste-Verein. Ich verfolge das so ein bisschen, Hockey.
Mal gucken. Ja. Also ich merke schon, also Hockey ist auf jeden Fall.
Auch der Nationaltrainer ist wirklich top. Also wir driften jetzt ab, aber dieser Typ hier, also bin ich großer Fan davon. Kais Alsadi heißt der. Habe ich immer erlebt als Hockeytrainer.
Du bist einer der wenigen Deutschen, die den Hockey-Nationaltrainer benennen können, aber den Fußball-Nationaltrainer
nicht. Doch, den noch. Also würdest du, lass mal kurz nachgucken, Bild.de, ob was noch ist. Aber also bis vor kurzem war es ja noch, der Kollege Löw. Naja,
den kennst du aber auch nur wegen den Nivea-Sponsoring, oder?
Genau, als Super-Influencer. Sag mal, nochmal ein anderes Thema. Eine andere Prognose von dir, die scheinbar jetzt aufgeht, Champions League. Da gab es jetzt ja irgendwie klare Pläne, was da jetzt kommt. So ein bisschen, eigentlich müsste das fast hier reinschneiden. Hast du, oder haben wir es hier vor 5 Jahren mal diskutiert und genauso kommt es ungefähr, ne?
Ja, ganz am Anfang des OMR-Podcasts haben wir zum einen über Asset Price Inflation gesprochen, dass die jetzt in den 5 Jahren so dermaßen krass gekommen ist. Da hätte ich wahrscheinlich noch irgendwie auf Basis meiner These noch viel mehr machen müssen. Und das Zweite, was ich damals gehört habe, da ging es um die Frage Zukunft der Bundesliga versus Premier League. Und da habe ich gesagt, zum Schluss sind Fußballligen Plattformen. Und ich habe gesagt, dass die Premier League hat da die meiste Nachfrage im Sinne von Zuschauern, kriegt dadurch das meiste Geld für die Fernsehrechte, kann dadurch die besten Spieler kaufen und die besten Trainer. Dann hast du irgendwann so einen Flywheel-Effekt, ja, um den nächsten Anglizismus, das nächste Hype-Word zu gebrauchen. Also erst sage ich Plattform, dann sage ich Netzwerkeffekte und dann Flywheel-Effekt. Und das ist ja auch letztendlich eingetreten. Und die Bundesliga hat ja in der Zwischenzeit eine geringere Monetarisierung, was jetzt die Fernsehrechte angeht. Und dann habe ich gesagt, ja, die einzige Gefahr ist natürlich immer, die einzige Rettung oder Gefahr, wie auch immer, beides ist natürlich dass die Premier League sozusagen, oder für die Premier League ist dann halt, dass sich noch eine europäische Superliga herausbildet. Und ja, es scheint ja so zu sein, dass die Champions League aufgebohrt wird. Nach Hörensagen angetrieben von Real und Barca in Spanien und von Juve und AC Mailand in Italien und auch von PSG. Und die Bayern und Dortmund wehren sich auch nicht, weil die natürlich zum Schluss den allen transparent, dass sie aufpassen müssen, dass sie zum Schluss nicht der größte Händler auf Trattoria sind, aber alle anderen auf Amazon sind. um mal das Beispiel, damit den Leuten transparent wird, was ich damit meine. Ja, und jetzt kommt zumindest im ersten Schritt so eine de facto eine Tabelle, 36 Teilnehmer mit nur 10 Spielen in Anführungsstrichen. Und die ersten 8 ziehen direkt ins Achtelfinale und dann haben die in der Tabelle von 9 bis 16 haben einen Play-in, um den nächsten Anglizismus zu verwenden, also das ist mir sehr unangenehm, haben dann den Play-in-Heimspielrecht gegen 17 bis 24. in der Tabelle. Ja, und das ist ja schon der erste Schritt zu einer europäischen Superliga.
Also auf jeden Fall, die Kluft innerhalb eines Landes wird dann noch größer. Die Top-Vereine, die da mitspielen dürfen, die kriegen noch mehr Kohle und der Rest wird abgehängt. Was dich jetzt nach Hörensagen oder dem Ruhrgebietsflurfunk, sag ich mal, nicht davon abhält, trotzdem irgendwie dich für Stadiennamenrechte zu interessieren, irgendwie.
Ja, also wir glauben ja als Maschinensucher, für die Hörer, die jetzt, ich war jetzt als Stammgast nicht so regelmäßig dieses Jahr, also wir sind letztendlich ein B2B-Anbieter, also daher teilweise natürlich der Teamviewer-Logik da nicht fremd, sind letztendlich das, was mobile oder Immo-Scout für Autos und Immobilien sind wir für gebrauchte Maschinen, also gebrauchte industrielle Maschinen und sind da der Marktführer in Europa mit einer ungefähren Reichweite von 10 Millionen Käufern pro Monat, also auch durch Corona hat die Transition offline zu online beschleunigt und hilft uns da, was die Nachfrage auf unseren Plattformen angeht.
Also ich höre da ein bisschen raus, ihr seid auch ein bisschen so ein SPAC-Kandidat, ne?
Ich würde eher auf uns wetten als auf Lilium.
Okay, aber dann aber mit Direct Listing.
Ja, also wir sind eine profitable Firma und dementsprechend könnten wir dann analog zu Coinbase, würde ich sagen, eher ein Direct Listing. Okay. Letztendlich ist natürlich Sportsponsoring, du hast ja erwähnt, wir waren Trikotsponsor von Michael van Gerwen, wir sind der größte Sponsor der zweiten Fußball-Bundesliga, wir haben die Handball-WM gesponsort, wir wollen jetzt die Olympischen Spiele in Tokio und Peking sponsoren, das ist ein 2-Jahres-Vertrag. Und wir hatten ja schon mit dem MSV Duisburg über die Namensrechte am Stadion verhandelt. Da geht es natürlich um drei Sachen. Zum einen Employer Branding, also sprich in der Stadt oder in der Gegend, wo man aktiv ist, noch bekannter zu werden, weil ich ja immer sage, eine Top-Firma wirst du nur mit Top-Mitarbeitern. Du brauchst also richtig gute Leute, um eine großartige Firma zu bauen. Und dafür musst du halt eine gewisse Bekanntheit haben, um dann diese Leute anzuziehen. Und dafür ist natürlich Namensgeber bei so einem Stadion gut. Das zweite ist natürlich ein sehr, sehr gutes Signaling. Dann nach draußen zu sagen, hier, wir sind Marktführer, wir sind Namensgeber eines Stadions, und das für einen langen Zeitraum. Das gibt auch dann, signalisiert halt auch den Kunden Planungssicherheit, dass man mit uns planen kann als Vertriebskanal. Und das dritte ist natürlich auch, natürlich teilweise auch überregionale Bekanntheit, die man damit erzielen kann. Und zum Schluss gilt es natürlich bei unserem gesamten Sportsponsoring, geht es natürlich darum, dass wir neben den reinen Online-Performance-Marketing-Kanälen auch Marke aufbauen. Und auch dafür halte ich das für richtig. Aber jetzt, bevor du dich zu sehr freust und denkst, wir lösen Weltteams ab.
Ja, genau. Welches Team wird's? Also Schalke Arena, denn das wäre so, ja, geil, wenn es die Maschinensucher-AT Arena wäre.
Okay, ja, okay. Das wäre auf jeden Fall vom Signaling sicherlich, ist mal abgesehen von den aktuellen Verwerfungen, ja, auf Schalke übrigens, der Trivago CEO ist gestern.
Axel Hefer, ja, Aufsichtsrat.
Axel Hefer ist gestern wieder in den Aufsichtsrat von Schalke, ja, zurückgekehrt.
Sehr gut für den Verein,
aber es zeigt dir halt auch, was für eine hohe Leidensbereitschaft Axel Hefer hat.
Krass, also ich meine, der ist ja, ich hatte den vor kurzem in einem Zoom-Call erlebt, da ging es auch um Schalke, da sagte er so als Einstieg, ich bin der CEO von Trivago, das ist gerade ein bisschen schwierig in der Corona-Zeit und ich bin halt ein riesen Schalke-Fan, das ist auch, also ich meine, das ist schon richtig bitter. Aber, also muss man sagen, ich bin da dem Typen wirklich, dem Axel da super dankbar, weil das ist jemand, den ich echt schätze und dass der mit seiner Qualität, glaube ich, dem Verein da mehr helfen kann als viele andere Kollegen.
Ja, also Axel Hefer, der ist AAA. Ich habe mit dem Axel studieren dürfen und der war schon im Studium top. Und ich glaube natürlich, dass solche Leute Schalke nur helfen können. Ich glaube, zum einen die Managementkompetenz, die digitale Kompetenz, der war vorher CFO von Trivago, der Mann kann zahlen, der ist ein unglaublich großer Gewinn für Schalke, war ja schon mal Aufsichtsrat, war dem Verein immer nah, also daher klasse. Aber ich will zugeben, ich glaube, das ist sogar mit so einem Topmann wie Axel Hefer, Schalke 04 ist aktuell ein ganz dickes Brett. Da traust doch nicht mal du dich, Philipp, oder?
Also ich glaube, ich könnte nicht ansatzweise so viel helfen wie der Axel, aber nee, ich hätte jetzt so ein bisschen wirklich gehofft, dass du da mit deinem Deal, aber die Arena ist es nicht, also das ist eine andere Arena im Ruhrgebiet, sagst du.
Eine andere Arena im Ruhrgebiet, da sind wir, ich sag mal, kurz davor.
Aber Dortmund wird es auch nicht sein.
Ja, doch, also du musst, also ich noch sind wir im Wachsen und also Dortmund kann ich mir sicherlich in der Zukunft durchaus vorstellen, aber noch sind wir nicht ganz da. Auch übrigens hier im Thema Employer Branding, ich habe ja schon mehrfach hier über den Podcast Leute gesucht. Wir haben jetzt wir kooperieren jetzt mit zwei Professoren von deutschen Top-Unis. Und da gibt es die Möglichkeit, bei denen zu promovieren. 50% der Zeit und 50% parallel bei der Machine Seeker Group zu arbeiten. Warum sage ich Machine Seeker Group? Wir haben nicht nur die Marke Maschinensucher. Wir haben auch die Marke Truck Scout 24. Wir haben das B2B-Geschäft der Scout Gruppe erworben. Wir haben den Marktführer in Holland oder in Benelux erworben, Werkteugen. Und wir haben jetzt auch ein transaktionales Angebot mit MSG Auctions. Das heißt, wir sind jetzt schon relativ Gruppe an zwei, drei Standorten. Und wir haben jetzt mit zwei deutschen Top-Professoren.
Welche Lehrstühle sind das?
Ja, ich weiß nicht, ob ich das auch schon öffentlich sagen kann, aber der Professor Burkhard Funk, der mal mit mir eine Firma gegründet hat, der in der Zündung der Uni Lüneburg ist und, glaube ich, einer der angesehensten deutschen Professoren für Wirtschaftsinformatik. Mit dem haben wir, der ist ja in unserem Beirat bei der Machine Seeker Group, und da gibt es die Möglichkeit zu sagen, wenn man im Bereich Wirtschaftsinformatik bei meines Erachtens wahrscheinlich einer der Top-3 Professoren in Deutschland promovieren will, beim Burkhard, du weißt es ja, ich habe ja schon so oft bei dir über den Burkhard geschwärmt, also selten die Kombination aus Intelligenz, Interesse, Neugierde und dann so angenehm und bescheiden, also Wahnsinn, der Mann. Und dann ja noch nebenbei irgendwie, ich glaube, die eine EdTech-Firma gegründet, die an About You verkauft worden ist, also auch noch unternehmerisch, Ja, da kommt irgendwie alles zusammen. Ich habe immer im Scherz gesagt, ich hätte gerne meine Schwester mit dem Burkhardt verheiratet.
Also in Kürze, wer promovieren möchte und Bock hat auf Fußball und mit Sven nach Feierabend über irgendwelche Sponsorings zu diskutieren und nebenher...
Das Gleiche haben wir auch noch für BWL. Da haben wir jetzt auch bald, fängt der erste Doktorand bei uns an. Und der dann zusammen, also mit uns ist natürlich falsch, der promoviert dann parallel an der Uni Münster, sicherlich eine der Top 3 Universitäten für BWL in Deutschland. Und da sieht man, muss man gucken, dass man halt, um gute Leute zu bekommen, muss man sicherlich auch spezielle Angebote machen. Und also dementsprechend...
Jetzt hör auf, ich möchte noch einen Gag platzieren, der mir die ganze Zeit irgendwie auf der Zunge liegt, als wir gerade über Stadionsponsoren gesprochen haben. Weißt du übrigens, wer aus meiner Sicht auch ein wirklich geiler Stadionsponsor wäre? Die Firma Gorillas, die Gorillas Arena. Das wäre mal richtig geil.
Ja, vor allem, die haben ja auch genug Geld. Und aktuell, also ist übrigens meines Erachtens, also liebe Hörer, wenn ihr bisher immer nur den OMR-Stammgast-Podcast mit mir hört, könnt ihr euch auch mal, der Gorillas-Gründer und CEO war auch im OMR-Podcast, sicherlich eine sehr hörenswerte Folge. Die kann man sich anhören. Und liebe Millennials, wenn ihr also demnächst wieder im Park seid und euch fragt, wo ist der Apfel und der Bio-Riegel und das Getränk bei Gorillas sozusagen bestellen, vorher nochmal den 10-Euro-Gutschein googeln, dann gibt's nämlich die 15-Euro-Order für 5 Euro und sie wird euch in den Park gebracht. Und wenn ihr euch fragt, wie verdient man damit Geld, müsst ihr euch nicht. Gorillas ist aktuell das Subventionsprogramm für faule Millennials in Deutschland.
Also, wobei man sagen muss, also der Kahn Zümer, der Gründer war hier, der Pip Klöckner, der ja auch regelmäßig hier im Podcast Stammgast ist sozusagen, der ist Investor, ist auch extrem überzeugt. Es gab jetzt eine Finanzierungsrunde, Milliarden, also Unicorn. Was siehst du oder was sehen die anders als du bei Gorillas?
Ich glaube, Pip Klöckner, das ist der Kollege, der mir immer auf LinkedIn neigungsorientiertes Marketing vorwirft. Was für eine freche Unterstellung. Nur weil ich Fußballfan bin, Darts-Fan bin und Olympische Spiele geil finde, kann ich doch trotzdem Sponsor finden, oder?
Ja, zu Recht.
Dreist sowas.
Die Sport5-Kollegen freuen sich.
Ich glaube, die eine Vision ist es, und die hat der Pip Klöckner auf LinkedIn, also kann ich auch nur jedem empfehlen, dem auf LinkedIn zu folgen. Sehr interessanter Content und sehr interessante Insights. Also ernsthaft. Und übrigens mir bitte auch folgen, damit ich nicht immer so depressiv werde, wenn ich meine Followeranzahl mit der in der Zwischenzeit fast 7-stelligen Anzahl von Philipp Westermeier vergleichen muss. Also der hat gesagt, auf LinkedIn, also seine Hypothese ist es zum Schluss, ist Gorillas der geteilte, die geteilte Küche, das oder geteiltes Kühlschrank oder der geteiltes Lager eines Häuserblocks. Also der glaubt an die Vision, dass es in jedem Häuserblock einen Gorillas gibt und alle Leute dann nur mal kurz das Essen daher bestellen. Oder Essen ist falsch, Essen, Trinken, also Lebensmitteleinkauf darüber machen. So, das ist, glaube ich, die große Hypothese, dass sich zum Schluss da die Strukturen und das Bestellverhalten komplett ändert. Ja, und wenn in jedem Häuserblock ein Gorillas ist, also das bildlich gesprochen, das übernommen von Herrn Glöckner, dann sind die Lieferzeiten sehr gering, weil dann muss man halt nur 3 Häuser weiter. Und B, man kann halt unglaublich viele Orders dann halt auch in einer Stunde abwickeln. Und dann hat man halt Lieferkosten, also sprich Lieferkosten definiert als, was kostet mich der Fahrer? Keine Ahnung, 12, 13 Euro plus Nebenkosten plus Fahrrad plus und so weiter und so fort. 20 Euro Vollkosten. Und klar, wenn ich irgendwie 6 Orders die Stunde habe, dann habe ich ja nur Kosten von 3,33 Euro pro Order. Und das macht dann Sinn. So, das ist die These derjenigen, die bullisch sind und die sagen, der deutsche Lebensmittelmarkt ist irgendwie 300 Milliarden groß und davon sind dann demnächst irgendwie 30 Milliarden über Gorillas-artige Konzepte. Gorillas ist Marktführer. Dann White-Label-Produkte. Mit der White-Label-Produkte erhöhe ich irgendwie optimiere ich meine Kostenquote, also die COGS gehen runter und dann habe ich sehr gute Unit Economics. So, das ist deren Perspektive und die sagen halt, Gorillas ist Marktführer, hat irgendwie, alle reden von Gorillas genauso wie von Zoom. Das heißt, ohne Marketing, Gorillas entwickelt sich zur Marke, hat dadurch geringere Kundenakquisitionskosten. So. Das ist die bullische These. Meine bösartige Gegenthese ist es, ich glaube, das sind zum Schluss maximal 2 Orders. Ich glaube, dann ist der Kosten pro Order 10 Euro. Aktuell werden 22 Euro geordert. Und die 10 Euro zahlen ja die Nutzer eigentlich müssen sie zukünftig implizit mitzahlen oder vielleicht auch explizit, indem eine Ordergebühr genommen wird. Das Geld der Kunden kommt aus dem Nettovermögen. Das heißt, eigentlich müssen die teilweise das Doppelte verdienen, um dann irgendwie, also 20 Euro verdienen, um sich 10 Euro Orderkosten zu leihen. Also, und diese aktuelle Subventionierung, dieser aktuelle Marketing-Wettkampf zwischen Gorillas und Flink und in London irgendwie 4-5 Firmen, der ist ja nicht dauerhaft, weil irgendwann musst du ja auch schon mal Geld verdienen. Also die anfangs diskutierten Voodoo-Economics hin oder her, irgendwann muss Geld verdient werden. Und für mich geht die Rechnung halt nicht auf. Und weil ich halt nicht verstehe, der Millennial, der zum Schluss 10 Euro seines Nettovermögens, also der Millennial, der muss dann für 10 Euro wahrscheinlich irgendwie 2 Stunden irgendwo arbeiten oder eine Stunde arbeiten, nur um sich dann die 20 Minuten zu sparen, zum Kiosk um die Ecke zu gehen. Das macht ja per se keinen Sinn. Punkt. Und deshalb glaube ich nicht, dass das ökonomisch aufgeht. Und ich habe dann bösartig, glaube ich, im DS Insider Podcast gesagt, also wer mich alle 2 Wochen hören will, übrigens auch, wenn hier jemand dabei ist, der irgendwie Blutdrucksenkemittel irgendwie verkaufen will, ich bin da der Mega-Influencer in dem Segment, habe ich gesagt, Deliveroo, ja, die machen letztendlich, die liefern Essen in London und in England und es waren 8 Milliarden wert, dann sind sie irgendwie auf 4, 5 bis 6 Milliarden gefallen. Letztes Jahr war für den Markt mehr Rückenwind ging nicht, ja, und die zahlen ihren Fahrern, sind da Gigworker und keine Angestellten. Das heißt, die optimieren auch noch halb in der Grauzone ihre Personalkosten. Und trotzdem hat Deliveroo letztes Jahr über 200 Millionen operativ verloren. Wann wollen die jemals Geld verdienen? Denn irgendwann müssen sie die Fahrer anstellen, dann haben sie höhere Lieferkosten. Jetzt haben sie den ganzen, jetzt kommt die neue Konkurrenz, also die ganzen Gorillas-Klone in London und England, die werden ihnen zu schaffen machen. Dann gibt's noch Uber Eats, ja, und natürlich das meines Erachtens beste Modell, wo man halt nur Bestellungslayer ist, Just Eat. In der Zwischenzeit gehört Just Eat zu Takeaway.com, zu denen auch Lieferando gehört. So, wann soll Deliveroo jemals Geld verdienen? Die sind meines Erachtens keine 5 Milliarden wert, sondern 0 Euro. So, und bei Gorillas, ich kann es einfach, 22 Euro Warenkorb, da bestellt jemand. Du musst das Lager vorfinanzieren, du musst die Miete zahlen, du musst die Order zusammenstellen, dann fährt jemand mit dem Fahrrad vom Lager in den Park und wie willst du damit Geld verdienen? Und das geht, es ist für mich, also ja, der adressierbare Markt ist groß. Ja, ich als Millennial oder ich als Kunde, wenn das jemand für mich macht, super, freue ich mich, fließt Geld indirekt von den VCs zu mir. Das größte Subventionierungsprogramm, ja, habe ich ja ein bisschen bösartig gehört, von faulen Millennials. So. Ja. Aber wie soll das gehen, Philipp? Wie soll das gehen?
Also der Kahn, der Gründer, hat mir das versucht, ein bisschen analog zu Lieferando und zu Delivery Hero zu erklären und gesagt, okay, guck mal, die sind ja auch super Firmen. Nur, wir sind noch besser, müssen keine Restaurants irgendwie beteiligen mit irgendwie einem hohen Warenkorb. Wir haben stattdessen irgendwie selber einen eigenen Einkauf und wir haben nicht nur 2 Stoßzeiten am Tag, irgendwie mittags und vielleicht noch ein bisschen abends, wo überhaupt die Nachfrage da ist, sondern wir haben viel mehr Käufe am Tag, wir können auch viel besser ausliefern. Und am Ende sind wir sozusagen eigentlich das bessere Modell im Vergleich zu einem Lieferando oder zu einem Delivery. Das war so ganz ganz.
Also das ist irgendwie, jetzt rege ich mich gleich wieder so sehr auf, wie ich mich sonst nur über Frank Thelen und sein Abzocken der Crowd oder jetzt etwa der Kleinanleger aufregen kann. Aber es ist ja viel besser, wie Takeaway.com ein Layer zu sein und zum Schluss letztendlich eine Marge zu nehmen, einfach nur um eine Order durchzuleiten. Das Argument von dem Kollegen könnte ich ja auch sagen, dann müsste ja Google eigentlich alles selbst anbieten. Das tun sie ja auch nicht, sondern sie haben einen Auktionsmechanismus, wie sie halt gucken, dass möglichst viel Deckungsbeitrag bei ihnen bleibt und damit die Wertschöpfungstiefe. Ja, es ist jetzt kein Wert per se, letztendlich einen Lager zu betreiben und Fahrer als Angestellte zu haben. Ja, das ist ja nicht, das alleine schafft ja keinen Wert. Aber bevor wir jetzt kontrovers diskutieren, ja, sehe ich schon, OMR macht die PR für den Gorillas Spec-IPO.
Nee, ich glaube, das nicht, aber vielleicht müssen wir mal den Pip Klöckner mal anhauen. Hier wurde ja auch schon verschiedentlich nach der großen Diskussion über Gorillas zwischen euch beiden gefordert.
Also, gerne.
Ich werde den Pip mal schreiben, ob er Lust hat, dann können wir es die nächsten Tage mal machen. Das war, glaube ich, jetzt irgendwie eine volle Stunde und wir haben einmal versucht, alles abzudecken von Specs über D2C. Thematik wird immer größer, Influencer werden immer reicher, Influencer müsste man eigentlich sein, zu irgendwie, oder Man-U-Spieler müsste man sein, oder Teamviewer-Aktionär könnte man sein, ich weiß es nicht. Also ganz viele Themen. Sven, vielen Dank für deine Zeit.
Ja, Philipp, ich habe zu danken. Ich hoffe, es war kurzweilig. Mir hat es auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Und alle Hörer, die auch so lebhafte berufliche Diskussionen haben wollen, bewerben sich bitte bei Maschinensucher bei sven.schmidt@maschinensucher.de. Und wer in Berlin ist, kann sich bei Gorillas bewerben.
Ich sage noch kurz dazu, Sven macht wirklich Logik- und Rechentests im Assessment Center. Ne? Also darauf müsst ihr schon vorbereiten.
Ja, wir sind sehr selektiv und haben daher ein Top-Top-Team. Meines Erachtens haben wir für unser Segment, also Classified, das mit Abstand beste Team in Deutschland, und auf die bin ich stolz.
Ja, also zu Recht. Ich kenne auch viele der Kollegen. Insofern in Essen, vor allen Dingen in Essen. So.
Korrekt, in Essen. Nochmal als Geheimtipp, was das Stadion angeht.
Essen. Okay. Alles klar. Sven, vielen Dank.
Danke, ciao, ciao. Bis dann. Tschüss. Ciao.
Zum Schluss der Hinweis auf unsere hauseigene OMR Academy. Seit mehreren Jahren schon machen wir zusammen mit unserem Partner, den Headstart Studios, hier eine digitale Academy, bei der man 10 Wochen sozusagen in die OMR-Welt eintaucht mit jeweils 2 bis 3 Stunden Lernaufwand pro Woche. Es gibt verschiedenste Kurse. Allein im April starten 3 Stück. Einmal das Thema SEA und Google Ads, dann Digital Marketing Analytics und zum Schluss SEO Fundamentals, alles Kurse, die im April loslaufen. Man, wie gesagt, hat da nur 2 bis 3 Stunden die Woche, wo man sich dann beschäftigen muss. Aus dem Homeoffice von überall her möglich. Am Ende bekommt man ein Zertifikat, man lernt eine ganze Reihe von Leuten kennen. Man ist Teil dieses ganzen Universums hier. Wer Bock hat, schaut mal nach omr-academy.de. Übrigens, es gibt auch Gutscheincodes für alle Hörer. Mit dem Gutscheincode omracademy10 gibt es 10% auf alle Kurse.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.